Der Herr ist auferstanden. Nein, heute ist ja noch kein Ostern. Noch wissen wir ja gar nicht, ob er auch auferstanden ist oder nicht. Aber ich finde es sehr schön, wie das Alex heute den Gottesdienst eingeleitet ist. Es ist trotzdem ein fröhlicher Tag. Wir dürfen uns trotzdem an etwas erinnern, was wirklich gut ist. Es ist vielleicht keine schöne Erinnerung, was wir hier gerade, woran wir denken. Es ist nichts Schönes passiert, aber es ist etwas Wunderbares passiert. Und ich dachte mir so, es ist wirklich ein Fest der erhörten Gebete, beziehungsweise auch der unerhörten Gebete. Es ist ein Fest der erhörten Gebete, weil wir eine Antwort bekommen haben auf unsere Fragen, auf unsere Gebete, auf unser Leid. Aber es ist auch ein Fest der unerhörten Gebete, weil es gibt ein Gebet, was nicht erhört wurde. Und ich will mit euch heute in den Psalm 34 schauen. Das ist ein Psalm, der mich schon länger beschäftigt. Und erst in letzter Zeit ist mir klar geworden, es ist eigentlich ein Karfreitagspsalm. Es geht eigentlich in dem Psalm schon um Karfreitag. Und ich freue mich, dass ich mich mit euch damit beschäftigen darf. Und würde ihn erst einmal komplett lesen in der Schlachter-Übersetzung. Wer es in seiner Bibel dabei hat, kann es gerne auch aufschlagen. Psalm 34, ich werde den ganzen Psalm erstmal am Stück lesen, dann werden wir Stück für Stück durchgehen. Von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn vor sich wegtrieb und er fortging. Ich will den Herrn preisen alle Zeit, sein Lob soll immerzu in meinem Mund sein. Meine Seele rühme sich des Herrn, die Elenden sollen es hören und sich freuen. Erhebt mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Die auf ihn blicken werden strahlen und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Als dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihn aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er rettet sie. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Junge Löwen leiden Not und Hunger, aber die den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren. Kommt her, ihr Kinder, hört auf mich, ich will euch die Furcht des Herrn lernen. Wer ist der Mann, der Leben begehrt, der sich Tage wünscht, an denen er Gutes schaut? Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht betrügen. Weiche vom Bösen und tue Gutes. Suche den Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Das Angesicht des Herrn steht gegen die, welches Böses tun und ihr Andenken von der Erde zu vertilgen. Wenn jene rufen, so hört der Herr und er rettet sie aus aller ihrer Bedrängnis. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Der Gerechte muss viel leiden, aber aus all dem rettet ihn der Herr. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Den Gottlosen wird das Böse töten, und die den Ungerechten hassen, müssen es büßen. Der Herr erlöst die Seelen seiner Knechte, und alle, die auf ihn vertrauen, werden es nicht zu büßen haben. Vielleicht habt ihr schon ein bisschen erkannt, wieso ich da auf Karfreitag komme, aber es ist erst einmal ein sehr schöner Psalm. Es ist vielleicht nicht ein Psalm, den man vielleicht nicht normal lesen würde, weil es geht da um den normalen Lobpreis, sage ich mal. Aber ich bin an den Psalm echt hängen geblieben, weil es ist ein wirklich schöner, es ist auch irgendwo ein seelsorgerlicher Psalm, es ist ein ermahnender Psalm. Und generell sind ja Psalmen irgendwie so eher eine Kunstgattung, also es sind gesungene Gebete. Es ist, wir nennen das doch gerne Weisheitsliteratur oder Poesie. Und es geht da oft um Anbetung, um Anklage, manchmal aber auch um Prophezeiung. Und vieles davon finden wir auch jetzt hier in dem Psalm. Und ich würde einfach mal Abschnitt für Abschnitt durchgehen und versuchen zu verstehen, was es wirklich mit diesem Psalm auf sich hat. Wir fangen mit den Versen 1 bis 4 an, was einfach nur ein einziges Halleluja ist. Es geht darum, dass wir den Herrn preisen sollen, zwar alle Zeit und immerzu in meinem Mund soll sein Lob sein. Und ich rühme mich des Herrn. Und wer es hört, soll sich freuen und wir sollen den Herrn erheben. Es ist einfach ein Lobpreis, den man nicht anders beschreiben kann. Also der Psalmist lädt erst einmal ein zu einem gemeinschaftlichen Lobpreis. Der Psalmist David, vielleicht ein paar Sätze zu ihm und seiner Situation, er ist da noch nicht König David. Also David, der zur Zeit des Alten Testaments gelebt hat, der war damals noch Hirtenjunge, ist dann durch verschiedene Umstände in die Schlacht gekommen, hat den Riesen Goliath besiegt, deswegen diese Redewendung David gegen Goliath. Er wurde dann Diener und Oberster von Saul, der damals König war. Er war ein sehr erfolgreicher Herrscher. Und dann wendet sich das Blatt auf einmal. Dann wird Saul auf einmal eifersüchtig. Er hat andere Probleme mit David. Und auf einmal erkennt David, dass er fliehen muss. Er lässt hinter sich alles zurück. Seinen Job, seine Freunde. Seine Feinde verfolgen ihn. Auf dem Weg hat er noch als einziges Schwert noch das von Goliath, was sonst noch irgendwo versteckt war. Und er begibt sich in Feindesland, in die Philister. Die er eigentlich bekämpft hat. Und das wissen die Philister auch. Sie wissen, dass David derjenige ist, der sie bekämpft hat. Und deswegen hat David Angst. Und sein einziger Ausweg, sein einziger Trick, aus dieser Situation rauszukommen, ist es, sich wahnsinnig zu stellen, sodass der König der Philister im Endeffekt sagt, wieso bringt ihr diesen Mann zu mir? Das ist alles, können wir nachlesen in 1. Samuel 21, Vers 10, wer es zu Hause nochmal nachverfolgen will. Also seine Situation ist wirklich nicht schön. Er ist gerade nochmal mit dem Leben davongekommen, durch diesen Trick, sag ich mal, durch dieses Verstellen. Aber generell ist es noch immer nicht gut, wo er ist. Er ist noch immer auf der Flucht, er ist noch immer alleine. Er ist noch lange kein König und er hat noch nicht diese Perspektive. Und trotzdem schreibt er einen Psalm und fängt damit an, Halleluja, lasst uns den Herrn loben. Und ich finde das so spannend. Ich denke mir so, was ist denn der Grund, wieso kann David Gott so loben? Also David lobt Gott trotz seiner sehr schwierigen Situation und die Frage, die ich im Laufe der Predigt, eine der Fragen, die ich im Laufe der Predigt beantworten möchte, ist, was da eigentlich der Grund ist für seinen Lobpreis. Aber bevor wir weitergehen, vielleicht fragst du dich, wo du stehst. Fiel es dir sofort leicht, bei dem ersten Abschnitt mitzugehen, bei diesem Halleluja? Bist du sofort mit so einem Halleluja schon heute morgens aufgestanden? Es gibt ja so Personen, egal wenn man sie trifft, sie würden am liebsten immer Halleluja schreien. Aber es gibt auch oft Situationen, wo wir uns eher mit Davids Situation identifizieren können als mit seinem Lobpreis. Wo wir merken, so eigentlich steht uns gerade alles kopfüber. Eigentlich ist gerade alles zu viel. Eigentlich habe ich gerade nicht viel Grund, mich zu freuen. So oder so, dieser Psalm hat viel für uns bereit und wir gehen direkt zum nächsten Abschnitt, wo es nochmal ein bisschen erklärt wird, wieso David sich freut. Er sagt, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus allen meinen Ängsten. Die auf ihn blicken, werden strahlen und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Als dieser Elende rief, hörte der Herr, half ihn aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die Herr, die ihn fürchten und rettet die. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Junge Löwen leiden Hunger und Not, aber die den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren. Das sind ziemlich absolute Aussagen. Das sind das wird nicht irgendwie relativiert, von wegen manchmal hilft Gott oder manchmal können wir das erleben, sondern er antwortet, wir werden strahlen, wir werden nicht beschämt und der Herr lagert sich um uns. Und wir können sehen, wie freundlich der Herr ist und wir haben keinen Mangel und wir müssen nichts Gutes entbehren. Und das ist ja eigentlich, wenn man das so hört, denkt man sich so, Halleluja, was gibt es Schöneres, als dass wir einfach nichts Gutes entbehren müssen. Aber als ich diesen Psalm das erste Mal gelesen habe, dachte ich, war meine erste Reaktion eher, wirklich? Kann ich das wirklich so glauben? Nichts Gutes entbehren, kein Hunger? Kein Mangel, nichts. Ich musste da an Zeiten denken, wo es viele schlaflose Nächte gibt, wo es viele Sorgen gibt, die einen umtreiben, wo es viele körperliche Schmerzen gibt oder vielleicht auch Einsamkeit. Und vor allem, wenn man so eine Situation sehr präsent hat und gerade in so einer Situation durchlebt, fällt es einem schwer, in diesen Psalm mitzugehen, wenn da so absolute Aussagen stehen. Und die Frage ist halt, wieso erlebe ich das nicht immer so? Ich glaube, es wäre wichtig, genau, also erst einmal, Gott hilft zufällig sich allen, die ihn suchen und fürchten. Und ich finde es erstmal wichtig, klarzustellen, dass diese Aussagen wahr sind und sie sind wichtig, auch wenn wir sie nicht immer nachvollziehen können, auch wenn wir uns gerade nicht danach fühlen, dass es wirklich die Wahrheit ist. Weil es gibt einen Grund, wieso das hier drin steht. Das ist nicht ein Tippfehler, es ist keine Übertreibung. Das ist nicht eine einmalige Situation, sondern es hat eine Wahrheit. Und vielleicht nicht so, wie wir es verstehen, von wegen, dass wir immer vor allem bewahrt werden, aber es gibt einen Grund, wieso das hier drin steht. Und die nächste Frage, die ich irgendwie aus diesem Abschnitt sehen würde, ist, was bedeutet das für uns ganz konkret, dass Gott zuverlässig hilft? Und das ist noch eine Frage, die wir nicht jetzt beantworten werden. Ihr seht, wir werden so Fragen sammeln und ganz am Ende hoffen wir, dass das alles irgendwie zusammenkommt, aber es wird sich auflösen. Aber wir gehen erstmal weiter zum nächsten Abschnitt, was eine unerwartete Wendung nimmt. Kommt her, ihr Kinder, hört auf mich. Also ab Vers 12. Kommt her, ihr Kinder, hört auf mich. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer ist der Mann, der Leben begehrt, der sich Tage wünscht, an denen er Gutes schaut? Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht betrügen. Weiche vom Bösen und tue Gutes. Suche den Frieden und jage ihm nach. David geht hier nicht weiter darauf ein, wie genau Gott hilft oder was man tun muss, damit auch Gott auch wirklich hilft oder wie man das alles zu verstehen hat. Nein, sondern er redet erst einmal von uns, erst einmal von dem, was wir tun müssen, was unsere Aufgabe ist. Und ich finde es interessant, dass er auf einmal von Gottesfurcht spricht, dass er von Gottesfurcht spricht, aber auch wie er von Gottesfurcht spricht, weil er spricht in einer Art und Weise von Gottesfurcht, dass es ja wenig mit Angst zu tun hat oder wenig mit einer Gefühl, es ist keine Gefühlssache und auch nicht wirklich eine Einstellung oder eine Entscheidung, sondern es ist ganz praktisch. Er sagt, Gott zu fürchten heißt, seine Zunge zu bewahren, heißt nicht betrügen, heißt das Böses, heißt Böses zu lassen, heißt Gutes zu tun, heißt es, den Frieden zu suchen. Also kurz gesagt, Gott zu fürchten bedeutet, das Gute zu tun und das Böse zu lassen. Das ist erst einmal eine sehr interessante Sichtweise auf das Ganze, vor allem wenn man sich vor Augen führt, dass David gerade jeden Grund hatte, Gott nicht zu fürchten. Er könnte auch sagen, Gott hat ihn in den Stich gelassen. Es gibt absolut so Psalmen, die voller Anklage sind, wo David sagt, Gott, ich habe das Gefühl, du hast mich im Stich gelassen, aber hier nicht. In diesem Psalm, in dieser Situation sagt er, nein, ich fürchte Gott, weil Gott zu fürchten heißt, hängt nicht von meiner Situation ab. Das heißt, egal wie meine Situation gerade aussieht, auch wenn ich seine Hilfe gerade nicht sehe, auch wenn es mir schwerfällt, diese Aussagen anzunehmen, Gott ist zu fürchten, weil er Gott ist. Und Gott zu fürchten heißt es, das Gute zu tun und das Böse zu lassen, weil das ist genau das, was er auch tut. Und trotzdem gibt es in diesem Psalm, in diesem Abschnitt jetzt diese Verheißung, von wegen, wir sollen Gott fürchten, weil wer Leben begehrt, wer gute Tage sehen will, der soll ihn fürchten. Wenn wir jetzt aber fürchten sollen, unabhängig von unserer Situation, egal wie es uns geht, was ist denn jetzt mit dieser Verheißung? Oder kurz gesagt, wann werden wir diese guten Tage erleben? Ist es nur so eine Floskel oder hat es damit irgendetwas auf sich? Auch das werden wir erst später beantworten, aber wir gehen jetzt nochmal zum letzten Abschnitt, ab Vers 16, den ich mit am schönsten finde. Nee, das ist der vorletzte Abschnitt. Tut mir leid, genau. Das ist der vorletzte Abschnitt und das ist für mich irgendwie der schönste Abschnitt, weil jetzt geht es tatsächlich darum, was Gott tut und wie Gott wirklich auf unsere Situation schaut. Ich lese ab Vers 16. Die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Das Angesicht des Herrn steht gegen die, welches Böses tun, um ihr Andenken von der Erde zu vertilgen. Wenn jene rufen, so hört der Herr und rettet sie aus aller ihrer Bedrängnis. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Gott sieht uns. Das ist diese Aussage von diesem Abschnitt. Gott sieht uns. Wenn wir wenn ich manchmal das Gefühl habe, keiner sieht mich, keiner hilft mir, ich bin unerhört, ich bin ungesehen, ich habe das Gefühl, ich muss es Gott anschauen, wie es in meiner Situation gerade eigentlich ist, dann weiß ich, nein, Gott sieht mich, Gott hat mich schon längst gesehen. Gott ist ja nicht blind, er sieht uns, jeden einzelnen von uns. Ist das nicht tröstlich? Wir dürfen wissen, dass er uns schon längst gesehen hat und dass unser Leid, dass Gott sieht das Leid seiner Kinder und unser Leid ist ihm nicht unbekannt. Er sieht alle Ungerechtigkeit und er duldet auch nichts Böses. Ich finde es auch hier interessant, dass es hier auf einmal schon steht, dass die Gerechten schreien, weil wenn Gott immer rettet, wenn Gott immer erlöst, wieso schreien dann die Gerechten überhaupt? Und da merken wir schon, man kann das nicht so verstehen, dass Gott immer uns von allem bewahrt, sondern auch die zu ihm gehören, werden auch Böses erleiden. Aber Gott hört es. Er wird uns nicht von allem Leid bewahren, aber er will unser Leid beenden. Das ist erstmal sehr, sehr schön, aber gleichzeitig ist es noch immer diese Spannung und diese Frage, die uns umtreibt, wann? Wann wird Gott handeln? Wann wird er uns endlich erretten? Wenn er uns doch sieht, wenn er unser Leid doch sieht, wieso tut er nichts? Jeder Einzelne von uns hat wahrscheinlich mehrere Situationen oder kann sich sofort an ein paar Situationen erinnern oder ist aktuell an einer, wo einen diese Fragen genau umgetrieben haben. Und wir haben vor 2 Wochen eine sehr schöne Predigt über das Thema Leid gehört. Und wenn dich das genau das beschäftigt, dann würde ich dich ermutigen, diese Predigt anzuhören oder nochmal anzuhören. Weil ich will jetzt weniger darauf eingehen, wie wir mit Leid umgehen. Aber das ist da gibt es in der Bibel sehr viele Antworten. Doch auf diese Frage werden wir schon bald eine Antwort haben. Und zwar gehen wir jetzt nämlich zum letzten Abschnitt, ab Vers 20, wo es endlich darum geht, dass Gott handelt. Der Gerechte muss viel Böses leiden, aber aus allem rettet ihn der Herr. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Den Gottlosen wird das Böse töten, und die den Gerechten hassen, müssen es büßen. Der Herr erlöst die Seelen seiner Knechte, und alle, die auf ihn vertrauen, werden es nicht zu büßen haben. Also es ist tatsächlich so, dass auch Gerechte, auch die zu ihm gehören, müssen Leid ertragen. Aber der Unterschied ist, das, was wir auch heute schon gehört haben, Gott lässt es nicht dabei. Gott lässt uns nicht in unserem Leid. Er sieht uns und er handelt und er sorgt dafür, dass das Böse, dass unsere Not nicht das letzte Wort hat. Und der Psalm schließt damit, wer auf ihn vertraut, wird es nicht zu büßen haben. Die Frage ist, wieso? Wenn wir genauso leiden wie alle anderen, wenn wir genauso gesehen werden, wie Gott doch alle anderen sieht, wieso werden die auf ihn vertrauen, es nicht bereuen? Und letztlich haben wir noch immer nicht verstanden, was ist jetzt eigentlich Gottes Antwort auf unser Leid. Das ist so noch die letzte Frage, die sich bis zum Schluss noch irgendwie stellt. So, was ist eigentlich Gottes Antwort? Er sieht uns, er hilft, er handelt, aber wann? Wie genau, wie konkret sieht das eigentlich aus? Das ist diese Spannung, die der Psalm an sich eigentlich nicht löst. Aber wir finden trotzdem eine Antwort, wenn wir genauer in die Verse 20 und 21 sehen. Da steht nämlich, der Gerechte muss viel Böses leiden, aber aus all dem rettet ihn der Herr. Und er bewahrt ihm seine Gebeine, also seine Knochen, dass nicht eins von ihnen zerbrochen wird. Bisher dachte ich irgendwie nur, es kann auch um mich gehen quasi. Es ist der Gerechte, wir sind ja durch Jesus sind wir gerecht vor Gott. Aber diese Verheißung, Gott sorgt dafür, dass nichts zerbrochen wird. Ich habe mir schon mal was gebrochen. Den dicken Zeh. Es gibt auch andere, die sich irgendetwas gebrochen haben. Und wir merken, wir können das gar nicht so sehr eins zu eins auf uns übertragen, sondern der Gerechte, um wen geht es hier eigentlich? Einige von euch haben diesen Wortlaut vielleicht noch im Kopf. Aber ich finde, diese Frage, die löst diesen ganzen Psalm ein bisschen auf. Wer ist eigentlich der Gerechte? Um wen geht es hier eigentlich wirklich um diesen Psalm? Wir haben gemerkt, es hat David geschrieben, aber so ganz geht es über Davids Situation hinaus. Jetzt geht es hier um einen Gerechten, dem nichts zerbrochen wird. Wo sind wir hier eigentlich? Und damit landen wir letztlich wieder bei Karfreitag. Viele hundert Jahre nach diesem Psalm hatten Jünger Jesu, Johannes, die Geschichte aufgeschrieben, wie Jesus gekreuzigt wurde. Und die lesen wir in Johannes 19, wo dieser Psalm aufgelöst wird. Und das will ich mit euch jetzt einmal anschauen. Ich lese aus Johannes 19, die Verse 31 bis 37. Weil es Rüsttag war, jener Sabbat war nämlich ein hoher Festtag, baten die Juden Pilatus, damit die Leichnam nicht während des Sabbats am Kreuz blieben, dass ihnen die Beine zerschlagen und sie herabgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem Ersten die Beine, ebenso dem Anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Kriegsknechte stach mit einem Speer an seine Seite, und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr und er weiß, dass er die Wahrheit gesagt hat, damit ihr glaubt. Denn dies ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde, kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Psalm 34. Und wiederum sagt eine andere Schrift, sie werden den ansehen, welchen sie durchstochen haben. Zacharia 12. Ich glaube, wir müssen zuerst einmal verstehen, was so ein Kreuzestod eigentlich wirklich bedeutet. Wir haben hier heute diese Nägel und die Dornenkrone. Aber, und das sind alles Foltersachen, aber im Endeffekt ist der Gekreuzigte nicht daran gestorben, dass er Nägel in der Hand hat, sondern daran, dass er zusammengesackt hat und keine Kraft mehr hatte, Luft zu holen. Er hat sich versucht aufzurichten, um Luft zu holen, aber nach mehreren Stunden ist einfach keine Kraft da. Und wenn die Soldaten das beschleunigen wollten, was eine brutale Art und Weise ist und was auch hier von den Juden verlangt wurde, weil sie sich für den nächsten Tag vorbereiten wollen, dann sind die Soldaten zu den Gekreuzigten gegangen und haben ihnen die Beine zerbrochen, sodass es für ihn gar keine Möglichkeit war, mehr sich irgendwie am Leben zu halten, sondern er ist einfach zusammengesackt und konnte keine Luft mehr holen. Und so taten sie es beim einen, so taten sie es beim anderen. Und als sie zu Jesus kamen, sehen sie, er ist schon tot. Er ist schon gestorben, sie brechen ihnen die Beine nicht. Er hat schon alles erledigt, er ist schon abgelebt, er hat schon geschrien, es ist vollbracht. Bei ihm mussten nicht mehr die Knochen gebrochen werden. Und das ist hier kein Zufall. Johannes, für ihn ist es absolut klar, für den Jünger Johannes, das ist eine Prophezeiung, die sich hier erfüllt. Dass Jesus, wie er stirbt, dass er kommt und wie er gestorben ist, das ist etwas, was schon über Hunderte hinweg angedeutet und prophezeit wurde. Und jetzt sehen wir endlich, was das bedeutet. Es ist bereits alles vollbracht. Und das gibt uns eine ganz neue Perspektive auf den Psalm, weil wenn es letztlich um Jesus geht, kann es sein, dass er vielleicht auch die Antwort ist auf alle unsere Fragen, die wir uns so über den Psalm hinweg gesammelt haben. Deswegen, dieser Perspektive, lass uns den Psalm nochmal rückwärts durchgehen und die Fragen anschauen, die wir uns gemerkt haben. Der letzte Abschnitt war, Gott handelt, er hat eine Antwort auf unser Leid, aber wie genau sieht diese Antwort aus? Und wenn es wirklich um Jesus geht, seit Karfreitag wissen wir, der Ursprung für das Leid auf dieser Welt ist die Sünde. Und damit meine ich im Allgemeinen, nicht im Speziellen, nicht, dass ich werde krank, weil ich kurz gesündigt habe, sondern generell, es gibt Leid auf dieser Welt erst, seitdem es Sünde gibt, erst seitdem die Menschen sich von Gott abgewendet haben, erst seitdem leidet diese Welt. Und das weiß Gott. Und deswegen hat Gott Jesus in diese Welt geschickt und Jesus nimmt unsere Sünden und unser Leid auf sich. Er stirbt am Kreuz und er begleicht unsere Schuld. Und deswegen heißt es dann auch am Ende vom Psalm, die ihn hassen, werden es bereuen, werden es büßen müssen, weil sie nicht erlöst werden. Sie haben keinerlei Hoffnung. Die, die Jesus verwerfen, die haben keinerlei Hoffnung, weil sie nicht erlöst werden können. Aber die auf ihn vertrauen, die, die sich für ihn entschieden haben, die, die erkannt haben, dass Jesus der Erlöser ist, die werden erlöst werden. Und das ist die eigentliche Freude an Karfreitag. Im Abschnitt davor, als es darum geht, dass Gott uns sieht, und wir uns aber fragen, warum tut er dann nichts, wenn er uns doch sieht, wenn er das doch alles nachempfinden kann, wieso lässt er uns noch so lange in dieser Situation? Und seit Karfreitag wissen wir, Gott hat bereits gehandelt. Er hat das Problem schon längst gesehen und er hat bereits schon längst gehandelt. Er hat schon längst einen Ausweg geschaffen. Und er hat sich nicht dafür entschieden, jede einzelne Situation gut zu machen, sondern er hat sich dafür entschieden, die ganze Welt zu erneuern, indem er sich ein für alle Mal von der Sünde, vom Bösen befreit. Und im Abschnitt davor, wenn es darum geht, dass wir Gott fürchten sollen, dann wissen wir jetzt, klar, wir sollen Gott fürchten, weil Gott das Böse auslöschen wird. Aber wann werden wir diese Verheißung erleben? Hat es einen Wert, dass wir Gott fürchten? Dann wissen wir, ja, Jesus hat uns von Sünde befreit und deswegen können wir schon heute echtes Leben erfahren. Wir müssen nicht erst auf irgendeinen Tag warten, sondern schon heute in unserer Situation haben wir diese Freude. Das, was wir heute schon in Philippa gehört haben. Auch wenn die Situation anders ist, auch wenn es eigentlich keinen Grund dafür gibt, wir haben diese Freude, weil wir echtes Leben haben. Und wenn Jesus dann wiederkommt, dann werden wir es livehaftig erfahren, dass er alles Böse vernichten wird. Und das ist dann dann werden wir gute Tage erleben Und dann ist es vollendet. Gott hilft zuverlässig, Gott hilft jeden, der nach ihm schreit. Was bedeutet das? Wie ich eben schon gesagt habe, das bedeutet, dass Jesus unser eigentliches Problem schon längst gelöst hat. Und dass jeder Mangel, jede Not, jedes Leid verschwinden wird, wenn er wiederkommt. Und mir hat das so einen Frieden gegeben. Ich hatte noch immer sehr, sehr viele, sehr herausfordernde Situationen. Aber zu wissen, Gott sieht mich und er handelt. Ich weiß, dass er handelt. Ich weiß, dass er einen Plan geschaffen hat. Und egal, was ich durchleben muss, egal, wo ich durchgehe, es ist zeitlich begrenzt. Es ist nur für den Augenblick. Es ist nur für so lange, bis Jesus zum zweiten Mal wiederkommen wird. Ich frage mich nicht, wie es weitergehen wird, weil ich weiß, wie mein Leben ausgehen wird. Und ich weiß auch, wie es danach weitergehen wird. Ich habe diese Hoffnung seit Karfreitag. Und das ist der Grund, wieso wir Karfreitag feiern. Und damit kommen wir letztlich wieder zurück zu unserem Lobpreis, zu unserem Halleluja. Und endlich verstehen wir auch, was der Grund für Davids Lobpreis ist. Nun, ich denke nicht, dass David schon ganz genau wusste, was Gott vorhat. Und ich weiß noch nicht, ob ihm bewusst war, dass er hier eine Prophezeiung ausspricht. Aber wovon ich ausgehe, ist, dass er absolut wusste, dass Gott jemand ist, der sieht und der hilft und der handelt. Und dass es für ihn keine Frage war, ob er oder wann er handeln wird, sondern dass es einen Ausweg geben wird. Und seit Karfreitag wissen wir, Jesus ist dieser Ausweg. David hat das in Glauben geschaut. Und wir wissen das jetzt eigentlich, dass Gott das alles darauf hingeführt hat, dass Jesus uns ein für alle Mal von der Sünde befreit. Und Jesus, das Interessante ist, Jesus hat sich auch in dieselbe Situation begeben wie David. Und vielleicht auch wie du und ich. Manchmal. Auch Jesus hat alles aufgegeben, hat alles verloren. Auch Jesus war verlassen von Freunden. Die haben es nicht geschafft, eine Stunde mit ihm zu kämpfen. Als er das wirklich brauchte, als er wirklich jemanden brauchte, war er einsam. Er war alleine. Seine Feinde haben ihn verfolgt, haben ihn nachgestellt. Und selbst Gott hat seine Bitte nicht erhört. Selbst Gott hat sein Gebet nicht beantwortet. Wieso? Damit du und ich errettet werden. Und damit sind wir wieder zurück bei Karfreitag und bei dem Fest der unerhörten bzw. der erhörten Gebete. Weil am Karfreitag wurden unsere Gebete beantwortet, als ein einziges Gebet nicht erhört wurde. Und zwar die Bitte Jesu, dass er aus dieser Situation rauskommt, dass er das nicht durchleben muss. Seine Bitte wurde nicht beantwortet. Jesus musste den Weg ans Kreuz gehen, weil er wusste, es war gut und damit wir errettet werden. Und es ist einfach, es ist vielleicht ein schweres Thema, auch wenn man viel darüber nachdenkt, aber wenn man sich das wirklich vor Augen führt, was das für mich bedeutet, dass es wirklich einen Gott gibt, der mich ganz konkret sieht und der gehandelt hat und der Tatsachen geschaffen hat seit 2000 Jahren, dann ist es einfach nur ein Grund zur Freude und zur Anbetung. Das heißt, wenn du schon heute mit Jesus unterwegs bist, dann will ich dich ermutigen, Gott sieht dich und der hat schon längst einen Ausweg geschaffen. Bleib dabei und vertrau darauf. Er ist dir nahe, er ist denen nahe, die zerbrochenen Herzen sind. Und wenn du dich noch nicht für Jesus entschieden hast, wenn das vielleicht auch sehr neu ist für dich oder du noch nicht so viel Zeit hast, dich damit zu beschäftigen, dann nutze genau diese Tage, um zu verstehen, was das eigentlich wirklich bedeutet. Es war nicht einfach nur eine Hinrichtung von vielen vor 2000 Jahren, sondern es war der Ausweg, den Gott geschaffen hat für uns Menschen. Und letztlich wissen wir, Jesus ist die Antwort auf unsere Fragen, Jesus ist die Antwort auf unsere Gebete. Was kann es Schöneres geben? Amen.